Und deine Herrlichkeit wollen wir anbeten, Herr Jesus. Du bist die Majestät. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, in dem wir könnten gerettet sein, als allein in diesem wunderbaren Namen Jesus Christus. Danke, dass du uns segnen willst, auch jetzt an diesem Vormittag. Amen. Auch ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Wisst ihr das Thema? Gemeinde, die Herde Gottes. Wir sind ja schon seit einiger Zeit dabei, immer wieder Bilder der neutestamentlichen Gemeinde uns nahe zu bringen. Bilder, wie sie uns in der Heiligen Schrift genannt werden. Wir hatten da zum Beispiel schon die Gemeinde als Braut Jesu Christi. Natürlich hatten wir auch, Gemeinde ist der Tempel Gottes und der Leib des Christus. Heute wollen wir also einen neuen Aspekt der Gemeinde vor Augen führen. Die Gemeinde ist eigentlich ein himmlisches Konstrukt, gefüllt mit Menschen wie dich und mich. Was für eine Gemeinde ist das? Das Neue Testament, die Briefe insbesondere, enthüllen das Geheimnis von Christus und seiner Gemeinde. Und in Kolosser 1 heißt es in den Versen 26 und 27, das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns. Ich denke, die Gemeinde hat so einen hohen Stellenwert, dass es wichtig ist, dass wir uns einige Gedanken anhand der Heiligen Schrift über die Gemeinde Jesu machen. Und dazu wollen wir sie studieren, geleitet vom Heiligen Geist. Eine weitere Bibelstelle in 1. Korinther 2 möchte ich uns auch lesen. In den Versen 9 und 10 heißt es, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herzen gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Die Welt kann mit dem Begriff Gemeinde Jesu sehr wenig anfangen. Aber ich hoffe, dir und mir, die wir Kinder Gottes sind, die wir den Geist Gottes haben, begreifen mehr und mehr, was das für ein Vorrecht und für eine Gnade ist, zu dieser Gemeinde Jesu dazuzugehören. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Gemeinde, heute die Herde Gottes. Was will dieses Bild uns vermitteln? Das Wort Gottes will damit sagen, Gemeinde, die Fürsorge, die Pflege, Führung, ja der Schutz der Gemeinde, wie das wunderbar geregelt ist. Und wir werden am Anfang feststellen, dass bereits im Alten Testament Gott das Bild der Herde verwendet. Er verwendet es dort für sein Volk Israel. Als Beispiel möchte ich drei Psalmstellen nennen. Das ist einmal Psalm 78, der Vers 52. Da lesen wir, als Israel aus Ägypten aufgebrochen ist und er ließ sein Volk aufbrechen wie die Schafe und leitete sie wie eine Herde in der Wüste. Ähnlich lesen wir es einem Psalm vorweg, 77, Vers 21. Wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand Moses und Aaron. Wir merken hier in diesem Vers, dass der Hirte offensichtlich auch sein Bodenpersonal mithin dazu nimmt, um diese Herde zu leiten. Bereits schon im Alten Testament hier Mose und Aaron als Beispiel angegeben. Und wenn es einen Psalm gibt, der von dem Hirten spricht, dann denken wir sicherlich alle an den 23. Psalm. Es ist ein Psalm von David, Er selber war Hirtenjunge und ist von Gott berufen worden zum König Israels. Diesen kostbaren Psalm möchte ich uns lesen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Ich denke, dieser Psalm drückt schon aus die wunderbare Fürsorge des Hirten für seine Schafe. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Warum? Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Dieser Psalm, etwa 1000 vor Christus, von David verfasst, sagt etwas aus über sein Leben, wo er zurückschaut und immer wieder merkt, da gibt es einen, der hat mich hindurchgetragen, der hat mich geleitet, der hat mich erquickt. Vor etlichen Jahren gab es eine Feierlichkeit und dort war auch ein Schauspieler zugegen. Vielleicht waren die Leute damals noch etwas gottesfürchtiger als heute. Jedenfalls wurde er aufgefordert, kannst du nicht den Psalm 23 uns vortragen? Erst wollte er nicht, aber dann ließ er sich überreden. Und dann hat er diesen Psalm mit großer Inbrunst, mit Gestik und mit allem drum und dran vorgetragen. Und die Leute waren mucksmäuschenstill und anschließend sagten sie, wunderbar, wundervoll. Und dieser Schauspieler sagte, ja, ich kenne den Psalm 23, aber die Gläubigen, die kennen den Hirten. Kennst du den Hirten? David sagt, der Herr ist mein Hirte. Deswegen wird mir nichts mangeln. Wir wollen dieser Frage nachgehen, wer ist dieser Hirte, der so fürsorglich mit den Seinen umgeht? Und finden die Antwort im Neuen Testament, im Johannesevangelium, im 10. Kapitel, in den Versen 1 bis 30. Ich werde nur auszugsweise daraus lesen. Lest zu Hause einmal dieses Kapitel über den guten Hirten und über seine Herde, die hier beschrieben wird. Johannes 10, die Verse 10 und 11, da sagt der Herr Jesus, und er spricht hier insbesondere zu den Juden, insbesondere zu den Pharisäern. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 1000 Jahre nachdem König David sagte, der Herr ist mein Hirte, sagt der Jesus hier, ich bin der Hirte. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe. Das wiederholt er eigentlich noch einmal in den Versen 13 oder 14 bis 15, wo er sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Wer ist dieser Hirte und was ist das für eine Herde, die er leitet und führt? Wir kommen noch einmal zurück in das Alte Testament und schlagen den Propheten Jesaja auf. Auch er hat, wie viele Propheten, auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, hingewiesen. Und in Jesaja 53, einer recht bekannten Stelle, da schildert er ihn in einer ganz besonderen Art und Weise. Ich lese mal ab Vers 2 einige Verse. Jesaja prophezeit, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. An wen schreibt Jesaja eigentlich? In erster Linie, wir sind im Alten Testament, an das Volk Israel. Und war es nicht so? Können wir es nicht in Johannes 1 nachlesen, im ersten Kapitel des Johannesevangeliums? Er, der Herr Jesus, kam in das Seine. Er kam zu den Juden. Und die Seinen? Sie jubelten ihm zu? Nein, sie nahmen ihn nicht an. Die meisten lehnten ihn ab. Wie es hier geschrieben steht, er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Ganz kurzer Einschub, Prediger 7, Vers 20. Denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. Deswegen hatte Gott diesen gewaltigen Plan gefasst, dass sein Sohn kommen sollte, um unsere Schuld, die wir nicht bezahlen könnten vor ihm, auf seinen Sohn Jesus Christus zu legen. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Also, das konnte sich kein Mensch ausdenken. Da kommt der Messias, Jesus Christus, der Sohn Gottes, als der gute Hirte. Er verspricht seinen Schafen, ich gebe euch ein erfülltes Leben. Und dann sagt er, und ich gebe mein Leben für euch. Ich weiß nicht, ob du bereit wärst, für deinen Beruf dein Leben aufzugeben. Der gute Hirte wird zum Schlachtopfer. Er nimmt stellvertretend unsere Schuld auf sich. Liebe Geschwister, wenn wir das durchdenken, dann müssten wir doch demütig werden. Dann müssten wir ihn doch anbeten und danken für das, was er für uns getan hat, dort am Kreuz von Golgatha. Man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, dort am Kreuz. Er hat ihn leiden lassen. Seine Seele wurde ausgeschüttet in den Tod und er hat sich zu den Verbrechern zählen lassen. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Ist das nicht gewaltig? Der gute Hirte wird zum Lamm Gottes. Wie hatten wir in Johannes 10 gehört? Vers 14 und 15. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Er lässt sein Leben für die Schafe. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Können wir davon nicht lernen? Und jetzt der Vers 16, Johannes 10. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Wir haben schon gehört, das Volk Israel im Alten Testament wurde als die Herde, als die Schafe des himmlischen Vaters angesehen. Aber hier sagt er, und ich habe noch andere Schafe. Wer sind diese? Dazu möchte ich Matthäus Evangelium aufschlagen. Diese anderen Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, aber auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird dann eine Herde und eine Hirte sein. Matthäus 9, hier wird noch einmal bestätigt, wer eigentlich die Schafe sind. In den Versen 36 bis 38 sagt der Jesus, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Matthäus 10, 5. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nation und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Es sind die verlorenen Schafe des Hauses Israel, von denen das Alte Testament, von denen in erster Linie auch die Evangelien sprechen. Zu denen schickte Jesus seine Jünger. Und zu den Juden sprach er auch selber. Wir lesen das im 15. Kapitel vom Matthäus-Evangelium. Das bestätigt eigentlich, dass der Herr Jesus zunächst für sein Volk Israel gekommen ist. In Matthäus 15, in Versen 21 bis 28, befindet sich der Herr Jesus in der Gegend von Tyrus und Sidon und eine kananäische Frau, also eine heidnische Frau, begegnet ihm. Und diese sagt in Vers 22, erbarme dich, meiner Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Ja, und wie oft hat der Herr Jesus gepredigt, wie oft hat er Heilungen geschenkt. Wer zu ihm kam, den hat er doch nicht hinausgestoßen. Aber hier, zu dieser heidnischen Frau, sagt er, ich bin nur gesandt, Vers 24, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ein Großteil der Bibel spricht von dem Volk Israel. Dazu ist Jesus zunächst gesandt. Er ist gekommen zu den Seinen. Aber immer wieder merken wir auch, und auch wenn wir diese Geschichte weiterlesen, vielleicht tun wir es einfach mal, er antwortet ihr ja auch in Vers 26, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen, er meinte damit für die Kinder das Volk Israel, und den Hunden hinzuwerfen. Ja, wen meint er denn mit den Hunden? Er meint damit die Heiden, die Nichtjuden. Und jetzt ein Bild von Demut. Sie aber sprach, ja, Herr, doch es ist, essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Vereinzelt merken wir schon in den Evangelien, dass auch die Heiden etwas, darf ich mal so sagen, von diesem Kuchen abbekommen. Am Ende des Matthäus-Evangeliums, Kapitel 28, da spricht er erneut zu seinen Jüngern, zu denen er einst sagte, geht nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Hier nach seiner Auferstehung, direkt vor seiner Himmelfahrt, da sagt er zu ihnen, Matthäus 28, ab Vers 18, er trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Der Auftrag an die Jünger wird deutlich erweitert. Nicht nur zu den verlorenen Schafen Israels, sondern jetzt in alle Welt. Geht hin und macht alle Nationen, alle Heiden zu Jüngern. Er hatte es ja schon angedeutet in Matthäus 16, 18, ich werde, das ist noch Zukunft, ich werde meine Gemeinde bauen. Voraussetzung war die Verherrlichung Jesu und dann die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Das war der Startschuss der eigentlichen Gemeinde Jesu. Den Propheten im Alten Testament war es noch verborgen. Apostel Paulus wurde es offenbart. Und alle, die wir den Geist Gottes haben, Gemeinde Jesu, im Alten Testament gab es eigentlich nur zwei Menschengruppen. Juden und Heiden. Im Neuen Testament, seit Pfingsten, gibt es Juden und Heiden und aus beiden was? Die Gemeinde. Die Gemeinde, etwas Neuentstandenes seit Pfingsten. Ich werde dazu noch einiges sagen. Ich möchte Römer Kapitel 10 aufschlagen und lese dort die Verse 11 bis 13. Eine wichtige Erkenntnis, die der Apostel Paulus hier weitergibt, in dem Fall zunächst an die Christen in Rom. Er sagt, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, man könnte auch sagen Jude und Heide, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, in Klammern nicht nur die verlorenen Schafe des Hauses Israels, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, seit Pfingsten, wird gerettet werden. Jeder. Und das war das Neue. Dazu gehörten auch die Heiden, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kamen. Vers 20 noch dazu. Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Ich denke, dass er hier die Heiden anspricht. Etwas, was sich die Juden niemals hätten vorstellen können. Aber wie sagte der Herr Jesus schon in Johannes 10, ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, die nicht vom Volk Israel stammen. Auch diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird dann eine Herde, ein Hirte sein. Das war sehr schwer für die Juden zu verstehen. Wenn wir so in die Apostelgeschichte hineinschauen, dort lesen wir, wie die Gemeinde entstand. Zunächst 3000 wurden zu Pfingsten hinzugetan, alle jüdischer Herkunft. Und dann, eines Tages, hatte Petrus eine außergewöhnliche Vision. Er sah unreine Tiere und Gottes Stimme sagte zu ihm, nimm, schlachte, iss. Ich esse doch nichts Unreines. Doch, so soll es sein. Und das war ein Bild dafür, dass er Petrus gebrauchen wollte, dass der erste Heide zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen sollte. Hier in Apostelgeschichte 10 lesen wir, wie das erste Mal ein gottesfürchtiger Heide, nämlich Cornelius, zum Glauben kam. Petrus wurde zu ihm geschickt. Ich habe aufgeschlagen Apostelgeschichte 10, den meisten wird diese Geschichte bekannt sein, und lese mal ab Vers 34. 34 bis 36, Apostelgeschichte 10. Petrus steht vor dem Cornelius und allem, die in seinem Hause sind. Und dann tat Petrus seinen Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr. Das war eine ganz neue Erfahrung für ihn, entgegengesetzt all dem, was er gelehrt bekommen hatte im Judentum. Auch den Heiden wurde das Heil geschenkt. Und während Petrus dort noch war und diese Worte redete, Vers 44, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, also gläubige Juden, die an Christus gläubig geworden waren, hatten ihn begleitet, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir, in Klammern wie auch wir, die wir von den Juden kommen. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Ja, auch die Heiden kamen zum Glauben. Sie erlebten ihr Pfingstfest. Und sie wurden getauft, wie zu Pfingsten diejenigen, die sich an Jesus Christus hielten, die ihn aufnahmen, wurden auch sie getauft. Er befahl es sogar und sie durften noch einige Tage bei ihm bleiben. Und dann hatte Petrus und die Seinen noch das Problem, als sie zurückkamen nach Jerusalem, dieses Ereignis auch ihren Mitgeschwistern, ihren jüdischen Mitgeschwistern weiterzubringen. Apostelgeschichte 11, 17 und 18. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, so sagte er, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können? Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Glauben. Für uns mag das so logisch sein, die wir hier im christlichen Abendland, man müsste eigentlich sagen im christlichen Nachabendland oder im ehemaligen christlichen Abendland wohnen, für uns ist es doch klar, als welche die Luther hatten, dass man Christ ist. Nein, für die war das überhaupt nicht klar. Wir wundern uns vielleicht eher und freuen uns vielleicht, wenn Juden zum Glauben kommen. Genau umgekehrt heute. Und das geschieht ja Gott sei Dank schon. Dass Juden messianische Juden werden. Ich möchte noch einmal verdeutlichen in Epheser 2. Epheserbrief ist ja der Brief, der sich sehr mit der Gemeinde beschäftigt, der deutlich macht, was die Gemeinde Jesu überhaupt ist. Und hier möchte ich mal das zweite Kapitel aufschlagen, ab Vers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach, Unbeschnittene genannt, von den sogenannten Beschneidung, dem Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart. Und er spricht zu den Heiden, im Gegensatz zu den Juden, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzung beseitigt, um die zwei, nämlich Juden und Heiden, friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen, zum Mitbürger der Gemeinde Jesu, und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen, wer ist damit gemeint? Den Heiden. Wo steht's hier? Und Frieden den Nahen, die, die ihm nah waren, den Juden. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, schreibt Paulus an die Epheser, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Es ist gewaltig. der Plan Gottes zunächst auf das Volk Israel gemünzt, das er einst erwählt hatte. Aber dabei ist Gott nicht stehen geblieben. Die Gemeinde Jesu, die Berufung, war schon vor Grundlegung der Welt in seinen Augen abgeschlossen. Und dazu gehören auch wir, die wir in der Ferne sind. Du und ich sind da mit hineingenommen worden. Alle, die an den Herrn Jesus Christus glauben, ob Jude oder Heide, spielt jetzt neutestamentlich keine Rolle mehr, gehören zur Gemeinde Jesu, dürfen Schaf seiner Herde sein. Ja, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Hast du das ewige Leben? Gehörst du zu dieser bluterkauften Schar des Herrn Jesus? Was ist das für eine hohe Berufung, der Gemeinde Jesu zuzugehören? Wir wollen uns da abschließend noch einige kleine Gedanken machen. Berufung der Gemeinde, zur Gemeinde, wozu? Wir sind hier im Epheserbrief, ich lese die ersten 7 Verse in Kapitel 4. Nachdem der Apostel Paulus den Ephesern deutlich gemacht hat, was diese Gemeinde Jesu ist, dass sie aus den Wiedergeborenen von Juden und Heiden besteht, da sagt er zu denen, die dazu gehören, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Menschen, die in die Gemeinde Jesu hineingeboren werden, nicht aufgrund ihrer Nationalität oder Abstammung, sondern aufgrund Buße und Bekehrung und Wiedergeburt, die sind eine neue Kreatur. Die können nicht mehr so wandeln wie bisher. Wandelt würdig. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Und jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Das bedeutet, wir alle, ob Hausfrau oder Bankdirektor, wir alle dürfen uns einbringen als Kinder Gottes in der Gemeinde. Gott hat uns verschiedene Gaben gegeben. Wir lesen davon in 1. Korinther 11, in Römer 11. Wir hören vielleicht am nächsten Wochenende einiges davon, was es heißt, Mitarbeiter in der Herde Gottes sein zu dürfen. Ab Vers 11 heißt es in Epheser 4, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Wir dürfen, wir sollen im Glauben wachsen, geistlich heranwachsen. Und dazu benutzt der Herr sein Bodenpersonal. Er hat Menschen auserwählt, ihnen Gaben gegeben, die dafür dienen sollen, dass die gesamte Herde das Ziel erreichen möchte. Hirten, Lehrer, Evangelisten und andere. Jesus, der gute Hirte, er setzt sich wirklich für seine Herde ein. Er pflegt und trägt sie, er ernährt sie, er beschützt sie. Das wird auch deutlich im 1. Petrusbrief, in Kapitel 5, in den ersten 5 Versen. Damit komme ich schon langsam zum Ende. Berufung der Gemeinde ist unser momentaner Punkt. Da schreibt Petrus, Kapitel 5, Vers 1, die Ältesten unter euch, nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Fragt einmal, ob das einfach ist. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Hier ist von Hirten die Rede, von Ältesten und Ähnlichen. Und plötzlich erscheint hier der Oberhirte. Denken wir noch einmal zurück an den Psalm, wo Gott die Herde des Alten Testaments, das Volk Israel, durch die Wüste führte und er gebrauchte Mose und Aaron und viele andere. So möchte auch er der Oberhirte sein, um das mal so zu sagen, und gebraucht andere in der Mitverantwortung. Wäre es nicht ein wunderbares Ziel für dich, in diese Mitverantwortung mit hineinzuwachsen? Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber, umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wisst ihr? Gott gebraucht Menschen wie dich und mich, um mitzuarbeiten in seiner Schafherde. Er ist der Oberhirte und wir dürfen in seinem Namen mitwirken. Zu einem Petrus, der ihn dreimal verleugnete, sagte er was? In Johannes 21 steht das, glaube ich. Weide meine Lämmer. Wir hatten vorhin hier die Kleinen, die Lämmer. Weide meine Herde, hüte meine Schafe. Es gibt reichlich Aufgaben in der Gemeinde Jesu, in der Herde. Da gibt es auch sicherlich Böcke unter dieser Herde. Wie gehen wir mit ihnen um? Bin ich bereit, auf die Stimme des guten Hirten zu hören? Weißt du überhaupt, bist du dir ganz sicher, dass der Herr Jesus Christus bereits dein guter Hirte ist? Wenn du da noch Fragen hast, sprech uns heute an. Lass es nicht dabei. Dringe durch zur Gewissheit, dass auch du ein geliebtes Schaf Jesu bist. Wir lesen einmal, dass ein Hirte seine 99 Schafe zu Hause in Sicherheit ließ, um den einen Verirrten nachzulaufen. Und als er es gefunden hat, hat er es doll ausgeschimpft. Wie kanntest du weglaufen? Nee, da hat er es aus dem Dorngestrüpp herausgezogen und auf seinen Händen nach Hause getragen. Das ist der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe. Und seine Schafe, ich komme noch einmal zurück auf Johannes 10, ein Kennzeichen seiner Schafe, Vers 27 und 28. Meine Schafe hören meine Stimme. Wisst ihr, dass die Welt viel lauter geworden ist? Dass sie ständig uns antönen möchte durch die ganzen Medien und vieles mehr? Hören wir noch auf die Stimme des guten Hirten? Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Irre doch nicht mehr ziellos umher, wie ein Schaf ohne Hirte. Erlebe ein erfülltes Leben in ihm unter seiner Führung. Stelle dich ihm doch zur Verfügung. Erfülle treu deine Aufgaben. Verlasse nicht die Versammlung. Verlasse nicht die Herde Gottes. Du sollst für sie sorgen. Gott möchte dich mitgebrauchen, dass die Herde heranwächst auf den Tag, wo er wiederkommt, um sie zu sich zu nehmen. Ich möchte abschließen mit Hebräer Kapitel 13, Verse 20 bis 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus. Vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dir gebührt Lob und Dank. Du bist der gute himmlische Hirte. Wir können dir nur von ganzem Herzen danken und bitten dich, dass wir deine Stimme hören und danach tun. Gehe du uns voran und wir wollen folgen. Amen.